salbe den neuen König für Israel. Mit dieser Mission schickt Gott Samuel nach Bethlehem. Samuel zieht auch los und geht in das Haus Isais, so wie Gott ihm das gesagt hat. Nur, woran erkennt man denn eigentlich so einen zukünftigen König? Wir haben es gerade gesehen. Als erstes sieht Samuel Eliab und denkt, wow, so ein großer, gut aussehender Mann. Das muss der König sein. Aber Gott sieht das leider anders. Bei Eliab und auch bei den 6 Brüdern von Eliab. Fast sieht es schon so aus, als könnte Samuel seinen Auftrag nicht zu Ende ausführen. Aber zum Glück ist da ja noch David, der jüngste Sohn. Der muss erst geholt werden, der war gar nicht dabei. Warum soll ausgerechnet David König werden? Willi wird dazu gleich auch noch ein bisschen was sagen, aber zumindest einen Teil der Begründung haben wir schon gehört. In diesem ziemlich bekannten Vers. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Jetzt müssen wir wissen, wenn irgendwo in der Bibel, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, von Herz die Rede ist, dann ist damit ein bisschen was anderes gemeint, als wir heute darunter verstehen. Wir denken dabei eigentlich zuerst an Gefühle. Aber im Alten Testament hatte man mehr so die Vorstellung, dass das Herz das ist, wozu wir heute vielleicht eher Kopf sagen würden. Meine Gedanken, das, was ich denke, wie ich Entscheidungen treffe und damit letzten Endes immer auch die Frage, wie ich zu Gott stehe. Diese Geschichte, die wir jetzt ja gerade so wirklich schön als Anspiel gesehen haben, das ist zunächst einfach einmal ein Bericht. Da geht es um die Frage, wie der große König David König wird, um seine Berufung. König David ist ja auch ein Vorfahre von Jesus. Aber gleichzeitig können wir heute, glaube ich, auch immer noch was aus dieser Geschichte lernen, die jetzt schon ungefähr 3000 Jahre alt sein mag. Wir können was darüber erfahren, wie Gott uns sieht, wie Gott uns Menschen sieht. Und Volker hat schon gesagt, wir haben die Predigt heute wieder ein bisschen aufgeteilt. Und in meinem Teil wird es um die Frage gehen, wie sieht Gott mich? Mich persönlich. Dazu habe ich hier was mitgebracht. Das ist ein Spiegel. Und im Mädelskreis, da haben wir vor einigen Monaten mal ein Experiment gemacht. Wir haben so einen Spiegel der Reihe nach rumgegeben. Jeder hat reingeschaut und gesagt, was sie sieht, sich beschrieben. Dabei ist uns aufgefallen, meistens kommen zuerst die Dinge, mit denen wir nicht so zufrieden sind. Die Fehler, vielleicht die Narben, die wir haben oder dass unser Gesicht nicht ganz symmetrisch ist. Oft waren das übrigens auch Dinge, die den anderen aus der Gruppe noch nie vorher aufgefallen sind, die wir da so als Erste benannt haben. Wenn ich diesen Spiegel jetzt hier heute rumgeben würde, was ich natürlich nicht mache aus Hygienegründen, aber wenn ich es machen würde oder wenn ihr euch zu Hause einen Spiegel nehmen würdet und da reinschauen würdet, was würdet ihr dann sehen? Was sehen wir, wenn wir den Spiegel sehen? Die Dinge, mit denen wir unzufrieden sind? Unsere Schönheitsfehler? Oder auch in einem übertragenen Sinne, was sehe ich, wenn ich in den Spiegel sehe? Sehe ich vielleicht, dass ich beruflich nie so erfolgreich war, wie es gerne gewesen wäre? Oder sehe ich, dass ich mich anstrengen kann, wie ich will, aber besser als 4 wird es in Mathe nie? Diese Geschichte und dieser Vers, die sagen nicht, dass Gott diese Dinge egal sind, aber sie sagen, dass Gott tiefer schaut, bis in unser Herz. Und es ist vielleicht gar nicht nur eine schöne Vorstellung. Gott sieht, was ich denke, und zwar alles. Bei den Brüdern von David führt dieser Blick ins Herz ja auch dazu, dass sie aussortiert werden. Nicht, dass Gott sie nicht lieb hat, das steht da nicht. Aber Gott sieht, für diese große Aufgabe eines Königs, dafür sind sie ungeeignet. Aber trotzdem kann dieser Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, für uns, glaube ich, eine große Ermutigung sein und auch eine Hilfe. Vielleicht sieht Gott manche Dinge, die uns an uns so stören, viel entspannter, als wir das tun. Zum Beispiel diese Sachen, die ich gerade genannt habe. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite aber auch Sachen, und Dinge in meinem Leben, die Gott kritischer sieht als ich selber. Vielleicht freut Gott sich ja viel mehr darüber, wenn ich alles gebe und eine 4 minus in Mathe schreibe, als wenn es dann doch eine 2 minus ist, aber eigentlich nur, weil ich ein bisschen geluschert habe bei meinem Nachbarn. Vielleicht ist es Gott gar nicht so wichtig, ob ich Abteilungsleiterin bin oder einfache Angestellte in Anführungszeichen. Aber Gott ist wichtig, wie ich meine Arbeit tue, mit welcher Haltung, mit welchen, wie ich meinen Kollegen begegne. Das ist Gott vielleicht dafür umso wichtiger. Gottes Maßstäbe sind oft anders als unsere Maßstäbe. Und dieser Vers, der kann uns, glaube ich, helfen, das so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Und uns auf der einen Seite ganz viel Zufriedenheit und Gelassenheit geben, mit Dingen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie ich das manchmal denke. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein Ansporn sein, mehr auf das zu achten, was mich beschäftigt. Darauf, wie ich über Leute denke und rede, wie ich Prioritäten setze, wie ich Entscheidungen treffe. Ein letzter Gedanke noch von mir. Eine meiner absoluten Lieblingsbezeichnungen für Gott in der Bibel ist der Gott, der mich sieht. Nicht irgendwie Gott, der so allgemein allwissend ist und sowieso alles sieht, sondern so ganz persönlich, der Gott, der mich sieht. In dieser Geschichte, da sieht Gott David, den Kleinsten, den, der gar nicht dabei ist. Und wenn man sich diese Geschichte mal in der Bibel genau durchliest, dann fällt auf, selbst Davids Name wird erst ganz zum Schluss erwähnt eigentlich. Aber genau das ist der Mensch, den Gott von Anfang an vor Augen hatte, dass er König über Israel sein soll. Gott hat sein Potenzial von Anfang an gesehen. Jetzt hoffe ich, dass ich mich damit nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass vermutlich niemand von uns mal irgendwann König werden wird. Und die wenigsten von uns so eine Aufgabe in dieser Größenordnung bekommen, wie David. Aber dieser Blick, den Gott auf David hat, das ist genau derselbe Blick, mit dem Gott auch uns ansieht. Gott ist der Gott, der mich sieht. Und zwar auch dann, wenn ich mich manchmal so ganz klein und unwichtig fühle. Wenn ich denke, niemand anders sieht mich. Oder wenn ich vielleicht auch manchmal mir wünsche, niemand anders sieht mich, weil ich weiß, dass ich was echt falsch gemacht habe. Oder wenn es zu Hause viel Stress gibt und ich am liebsten verschwinden möchte. Gott ist immer der, der mich sieht. Und er sieht mich an, voller Liebe. So ist Gott. So war Gott bei David und so ist auch heute. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Grund zur Freude.
Vielen Dank, Astrid. Vielen Dank euch. Es macht Spaß, euch zuzugucken. Schöner wäre es natürlich noch mitzusingen, aber so innerlich war ich dabei. Könnt ihr es gut sehen? Alles? Ich habe eben mal meine Brille aufgesetzt, dann sehe ich euch nicht mehr. Das ist nämlich eine Lesebrille. Das wiederum sehe ich jetzt sehr gut. Aber mit dem Sehen ist das ja so eine Sache. Manchmal sehen wir Dinge auch deshalb anders, weil wir aus einer anderen Kultur kommen zum Beispiel. Oder wir sehen manche Dinge anders, weil wir halt älter werden, erfahrener. Oder die Augen schlechter werden. Also wir sehen Dinge manchmal so, manchmal so. Manchmal ändert sich das auch im Laufe der Zeit. Wenn wir uns die Berufung, diese Geschichte, die wir hier als Anspiel vorgespielt haben, die steht wirklich fast genauso in der Bibel, anschauen, dann merken wir, dass Gott ja ganz anders sieht als die Menschen drumherum. Also selbst der große Prophet Samuel hätte ja jemand anderes genommen, den er gesehen hat, der Erste. Der gefiel ihm, glaube ich, ganz gut. Und das Spannende an der Geschichte, und ich kenne die Geschichte wirklich mindestens, ich denke so an die 50 Jahre, also das ist mir noch nie so aufgefallen, aber für die ganze Familie hat niemand gefehlt, als David noch nicht da war. Nö, alle. Das ist fertig, das sind meine Söhne, die in Frage kommen. Also der hat überhaupt nicht gefehlt. Es gab die Söhne und es gab David. So liest man das in der Bibel. Schon ein bisschen komisch. David stand so ein bisschen im Abseits und ich kann das auch ein bisschen verstehen. David war Nummer 8, ich bin Nummer 7 zu Hause. Also da ist man noch der Kleine, immer nur der Kleine. Irgendwann habe ich sie zumindest körperlich überholt. Das andere kann ich nicht beurteilen. Und wenn man so groß wird, das bleibt immer auch ein bisschen in einem drin. Also ich kenne auch andere Leute, die so die Kleinen waren oder so eine ganz extreme Nachzügler oder sowas. Das sind manchmal so Gedanken, so einzelne Worte, die man mal gehört hat und die werden im Laufe der Jahre immer größer. So ein richtiger Berg. So dass man manchmal vielleicht sogar denkt, und ich habe mit Menschen schon darüber gesprochen, die dann gesagt haben, also ich habe oft gedacht und denke es jetzt, manchmal bin ich überhaupt wichtig. Würde mich irgendjemand vermissen? Bin ich so, dass ich gefehlt hätte? Und das gibt es im christlichen Bereich auch, dass Leute ganz schnell denken in so einer Gemeinde, oh, das sind die Frommen, die da vorne stehen vor allem. Das sind die tollen, frommen, die hat Gott besonders lieb und die haben Gott vielleicht auch noch lieber als ich. Das ist Quatsch. Das ist so der Samuel-Blick mit den Augen. Aber um den geht's nicht. Lass dich nicht täuschen von irgendeiner frommen Fassade. Gott zeigt uns hier ja ein ganz beeindruckendes Beispiel. Und dieser Vers, der schon eben so im Mittelpunkt auch bei Astrid stand, der ist schon auch ein ganz besonderer Vers. Gott sieht das Herz an und nicht das, was so vor Augen ist. Und bei David, da sieht er was Gutes. Etwas, das er gut einsetzen kann, was passt. Sein Denken, sein Glauben, seine Liebe, das passte. Und der Herr, Gott, beruft, wen er will. In Johannes Evangelium im Neuen Testament kann man lesen, der Geist Gottes, der weht auch, wo er will. Zeigt immer so ein bisschen, dass Gott völlig unabhängig von den Menschen ist. Von dem, was wir vielleicht wichtig finden, da ist Gott völlig unabhängig. Weil er eben nicht auf das schaut, was wir so sehen. Man kann den Leuten schon echt was vormachen. Man kann sich viel besser darstellen, als man ist. Man kann sich sogar schlechter darstellen, als man ist. Ein ganz schlimmes Beispiel, was gerade sehr aktuell ist, dafür, dass die Menschen zu sehr auf das schauen, was vor Augen ist, das sehen wir nicht in unserem Land, sondern in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist jeden Tag in den Nachrichten, in den Zeitungen. Diese Rassismus-Demonstration, also gegen Rassismus, Black Lives Matter, das ist rübergeschwappt auf der ganzen Welt, ein Problem. Ein echtes Problem, wo Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, die man ja sehen kann, verurteilt werden, misshandelt werden, schlechter behandelt werden. Zum Glück ist das weit weg von uns. Obwohl letztes Jahr ist die Anzahl rassistischer Delikte in Deutschland hat sich verdoppelt. Ist doch nicht so weit weg von uns. Wenn wir verstehen, verinnerlichen, wie Gott uns sieht, was Astrid ja gesagt hat, wie positiv. Und obwohl wir immer wieder Dinge, ich spreche jetzt nur von mir, obwohl wir immer wieder Dinge tun, die Gott nicht möchte und ich trotzdem von ihm positiv angesehen werde, geliebt werde, dann sollten wir vielleicht diesem Beispiel auch folgen, wenn es um andere Menschen geht. In Apostelgeschichte Kapitel 17, im Neuen Testament auch, der Vers 26, da schreibt Lukas, er hat aus einem einzigen Menschen die Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Ein Mensch als Ursprung für alle. Es gibt einen gemeinsamen Ursprung. Vielleicht ist Rassismus nicht so unser Problem. Vielleicht ist es nicht dein Problem. Ich würde auch sagen, es ist nicht mein Problem. Aber was ist, wenn wir davon hören? Oder das Sehen. Oder im Radio habe ich neulich gehört, wo jemand sagt, naja, auch Ironie über Rassismus hält einen schlechten Gedanken am Leben. Stimmt, habe ich gedacht. Tatsächlich. Und dann sagt Jesus, auch im Neuen Testament, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und geringst sind dann vielleicht Menschen, die wir nicht so wichtig finden oder die andere nicht so wichtig finden, dann stellt sich Gott an die Seite von diesen Leuten. In der Volksbibel habe ich nachgelesen, das ist so eine sehr umgangssprachliche Bibelübertragung, der Abschaum, was wir dem Abschaum unserer Gesellschaft getan haben, das haben wir Jesus getan. Da wird er schon ein bisschen griffiger, so, ne? Das merkt man, oh ja, wie sehen wir andere? Wie behandeln wir andere? Okay, schauen wir nicht so weit weg, lieber auf Leute, mit denen wir vielleicht Probleme haben. Vielleicht, es wird mich bei euch natürlich überraschen, zu Hause vielleicht schon eher, nein, dass es Leute gibt, mit denen ihr vielleicht nicht so gut klarkommt. Vielleicht sogar in der Gemeinde, in der Familie, in der Schule, in der Arbeit, in der Nachbarschaft. Astrid hat gesagt, Gott sieht dich ganz positiv, du bist wertvoll, so zusammengefasst. Aber dann gilt das doch auch für den anderen. Dann sieht Gott auch den anderen, diese Person, die wir vielleicht nicht so toll finden, und für diese Person ist Gott doch auch sehr wertvoll. Wir sind alle aus einem Menschen geschaffen, alle sind wir auch Ebenbilder Gottes, und Paulus schreibt das an die Gemeinde in Galatien, Kapitel 3. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob er im Sklavenstand ist oder frei, ob er ein Mann ist oder eine Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Wieder so ein Beispiel dafür, dass bei Jesus, bei Gott, diese menschlichen Grenzen irgendwie nicht zählen. Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, ich glaube, das Thema ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen, worum es geht, oder? Aber ich sage euch, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es sogar wahnsinnig schwierig. Was können wir denn jetzt tun? Gott sieht liebend auf uns. Wir leben nur aus Gnade, zum Beispiel, dass wir hier in Deutschland leben dürfen. Da können wir nicht stolz drauf sein, da können wir uns drüber freuen und dankbar sein über die Vorzüge einer ziemlich intakten Infrastruktur, über unser Gesundheitswesen, über den Wohlstand. Das ist Gnade. Unverdient. Was heißt es, wenn Gott so gnädig, unverdient auf mich hinabschaut und mich so behandelt für den Umgang mit meinen Mitmenschen? Was heißt das für den Umgang mit meinen Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen? Was heißt das? Man könnte drei Sachen einfach mal herausgepiekt. Das könnte zum Beispiel bedeuten, gnädiger zu werden. Mit mir selbst und mit anderen. Gnädiger werden. Aber es ist leichter gesagt als getan. Oder ich könnte sagen, ich will vergebender werden. Ich will leichter anderen vergeben oder mir selbst vergeben. Leichter gesagt als getan. Oder ich will gerne freigiebiger werden. Nicht habgierig sein, nicht geizig, sondern ich will lieber freigiebig sein. Leichter gesagt als getan. Gott hat uns aber eine ziemlich gute Strategie mitgegeben, finde ich. Er hat uns die Strategie der kleinen Schritte mitgegeben. Das kann man wirklich auch genau sehen. Man sieht am Anfang der Bibel, Gott will unbedingt Gemeinschaft mit den Menschen haben. Deshalb gibt es Menschen. Dazu sind sie erschaffen worden. Und in ganz vielen Schritten, als das nicht funktionierte, als der Mensch gesagt hat, wir wollen lieber Abstand, wir wollen lieber selbst unser Herr sein, das ganze Alte Testament ist voll von kleinen Schritten, wo Gott einen Weg vorbereitet, der in Jesus mündet. Diese Gedanken der Erlösung, der Vergebung und die Möglichkeit der Gottesnähe. All das wird im Alten Testament vorbereitet. Zum Beispiel die Opfer im Alten Testament. Was haben die für einen Sinn? Vielleicht um den Menschen klarzumachen, so ein Opfer ist nötig. Und das, was wir jetzt hier immer wieder einüben, Woche für Woche, Tag für Tag, Jahr für Jahr, das wird irgendwann mal endgültig erledigt sein können. Aber ihr braucht ein Opfer. Dieser Gedanke wurde langfristig vorbereitet. Oder die Vorstellung im Tempel, diese Heiligkeit. Eine Vorstellung, damit die Menschen verstehen konnten, wie heilig Gott ist. Wir sind natürlich nicht Gott, aber wir dürfen unser Leben mit Gott gestalten. Er schenkt uns die Kraft und die Möglichkeiten, die er geben kann. Gnädiger werden, vergebender, freigiebiger. Das fängt in kleinen Schritten an. Das fängt damit an, dass man sagt, jawohl, ich will erstmal diesem Vorbild von Gott folgen. Das ist eine Entscheidung. Und Astrid hat das ja schon gesagt, eine Herzenssache, nicht, oh, da fühle ich mich jetzt aber gut nach, sondern eine Entscheidung, die im Kopf und im Herz getroffen werden muss. Eine Entscheidung, das möchte ich. Ich möchte das gerne. Ich möchte gerne liebender sein, vergebender sein. Dass kein Wort darüber sagt, ob ich das bin, ob ich das schon kann. Ich möchte es, ich will es. Das kann ich entscheiden. Und dann kann man in kleinen Schritten tatsächlich loslegen. Und vielleicht ist das was für die nächste Woche für euch. Wenn ihr euch mal einen so einen Menschen vorstellt, mit dem ihr Probleme habt. Oder eine Sache, die in eurem Leben schwierig ist, mit der ihr kämpft. Also bleiben wir bei der Person. Gott liebt diese Person, mit der ihr nicht klarkommt. Mit der ich nicht klarkomme. Gott liebt diese Person. Er hat sie als Ebenbild erschaffen. Also ein Stückchen Gottes ist auch in dieser Person sichtbar. In dieser Person, die wir nicht so gerne mögen. Dann könnten wir hingehen und uns überlegen, was könnte das sein? Was ist das Tolle in dieser Person? Und Gott danken für diese Person. Wir sind nicht Richter dieser Person. Wir dürfen für sie beten, wir dürfen sogar Gutes über sie aussprechen, darüber habe ich hier letzte Woche gepredigt, über Segnen. Wie kann ich vergebender werden? Wieder steht das Reden mit Gott am Anfang. Liebender, freigiebiger. Manche Sachen kann man auch einfach in kleinen Schritten ausprobieren. Ich habe in der letzten Woche davon gehört, wie jemand gesagt hat, ich hatte es auf dem Herzen, auch diese finanziellen Ressourcen Gott zu geben und habe was gewagt. Und Gott hat sich nicht beschenken lassen, so billig, sondern hat das dieser Person wiedergegeben. Ganz beeindruckende Geschichte. Veränderungen sind möglich. Und wenn wir sagen, ich will Gott nachfolgen, dann heißt das nicht, dass ich sofort perfekt funktionieren muss, sondern dann heißt das, ich mache mich auf den Weg, in kleinen Schritten der Veränderung. Den Blick gerichtet auf unseren Herrn, auf den Gott, den allmächtigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Und die Wegzehrung, die Verpflegung, die Kraft ist der Heilige Geist, den Gott uns mitgegeben hat, damit wir nicht aus unserer Kraft leben und glauben müssen. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht brennt es jetzt jemandem im Herzen, diese Entscheidung zu treffen, ja, ich will mit dir leben, ich will deinem Vorbild folgen, ich will mein Leben verändern und verändern lassen. Dann möchte ich dich bitten, dass du ihm den Mut schenkst, dir das zu sagen. Ganz einfache Worte. Mein Leben, Jesus, das soll dir gehören. Bitte schenk du es mir, was du mir versprochen hast, was du in der Bibel geschrieben hast, dass du mir ein neues Herz schenken kannst, das nicht hart ist, sondern weich, das voll Liebe ist. Vergib mir alles, was ich getan habe, was mich von dir trennt. Amen.